Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
Mein Gast heute Vormittag ist Grit Böttcher. Ich freue mich, dass Sie da sind. Guten Morgen.
Wenn ihr euch freut, freue ich mich mit.
Na, das ist aber schon mal eine schöne Begrüßung. Ich muss gleich zu Beginn mit einer Grundregel der Höflichkeit brechen. Die Grundregel lautet, sprich nicht über das Alter einer Frau. Bei Ihnen muss ich es ja quasi tun. Sie sind im August 80 geworden. Eine Zäsur, die auch lesbar ist anhand dessen, dass Sie Ihre Memoiren geschrieben haben und rausgebracht haben.
Ja, ja, ja. Außerdem hätte man mich, wofür ich sehr dankbar bin. Als ich anfing mit 20 in Berlin im Theater mit einer schwedische Rolle, da hat man mein Alter dahinter geschrieben. Und da ich dann durchgehend zu tun hatte, bis zu meinem 80. Lebensjahr, hätte ich gar nicht schummeln können. Ich kenne ein paar Kollegen, die geschummelt haben, aber dann wieder auch zurückkamen. Aber bei mir, ich bin 80 und freue mich, dass ich es bin, aber ich finde es nicht schön.
Da reden wir im Verlauf der Sendung noch. Ich stelle erstmal fest, Sie sehen mindestens mal 12 bis 15 Jahre jünger aus. Und abgesehen 12, davon, 80, dass Sie beim, 68. also wie sagen wir mal, 67 maximal.
Ja, ne? Das nehme ich zur Kenntnis.
Und Ihnen geht es auch offenbar entsprechend, ne?
Nee, heute nicht.
Warum nicht? Aber,
na, wegen Föhn und nicht geschlafen und dem Hund ging es nicht gut und so.
Mal kurz erklären, die Sendung haben wir in München aufgezeichnet. In Rheinland-Pfalz ist ja der Föhn nicht so zu Hause.
Aber auch ein bisschen, der heißt nur anders.
Der Föhn gut sorgt für eine tägliche Unpässlichkeit, ist aber dann morgen wieder weg.
Nicht täglich, nur im Ändern. Also wenn es erstmal da ist, richtig, oder weg ist, dann gut. Nicht während es ist. Es gibt ja Tage, das sind 5 Tage Föhn und die 5 Tage habe ich gern. Nur
wenn es sich ändert, dann ist es gut. Aber so ganz generell geht es Ihnen offenbar relativ gut.
Ja.
War das jetzt Zufall, dass Sie jetzt gerade mit 80 gesagt haben, ich schreibe mein Leben auf? Oder was war so der entscheidende Grund, das jetzt gerade zu machen?
Ich habe vor 40 Jahren schon mal eine Anfrage gekriegt von einem Verlag, ob ich nicht mein Leben mal aufschreiben will.
Vor 35, 40 Jahren, da sind Sie doch mitten im Saft, ne?
Ja, eben. Ja. Aber was heute schon alles Bücher schreibt, die sind in den 30ern,
Wobei, schon. Wenn ich Ihr Buch Revue passieren lasse, 240 Seiten ungefähr und tatsächlich das, was Sie bis zum Alter von 40, 50 Jahren erlebt haben, wäre auch schon passend.
Ja, das wäre schon passend gewesen.
Schon eine Menge passiert, schon mein lieber Schwan.
Naja, weil man doch auch man wird Mensch mehr, als man war. Also, und zwar nicht, weil man vielleicht weiser wird oder sowas, sondern durch die vielen Erfahrungen. Du weißt so viel, du kannst ja auch den Kindern, wenn du hast, oder den jungen Menschen, kannst du viel sagen, das kannst du so machen. Mache ich nicht, ich berate nicht, es sei denn, sie fragen mich. Aber das kannst du so machen, das denkt daran, das ist gut so. Die haben ihr eigenes Leben und hören da nicht so drauf. Die müssen ihre eigenen Erfahrungen machen. Wenn sie ihre eigenen Erfahrungen machen, dann reifen sie.
Auf ein Lächeln heißt das Buch, haben wir doch gar nicht gesagt. Wie wichtig ist Lächeln?
Lächeln kann man sogar, wenn man nicht lächeln muss. Also wenn man mich kennen würde, weiß man, dass ich immer so etwas verquere Sätze habe.
Der war aber ganz eindeutig.
Ja, aber ich meine auch was dahinter. Und zwar, wenn man ernst ist und man ist nicht so gut benannt, dann soll man die Bewegung des Lächelns machen. Also hier. Mhm. Und da gehen irgendwelche Sachen los, die einfach positiv sind. Ich hab das schon mal versucht. Also manchmal geht es einem ja so, dass du das nicht mal sagst, blöd, sowas Blödes, warum soll ich jetzt diese Lächelnfratze machen? Aber wenn man halbwegs kann, soll man lächeln.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Und in der Kantine das Übliche. Wen hast du nächsten Sonntag in Leute? Antwort Grit Böttcher. Ein verrücktes Paar, Harald Junke.
Ja.
Ist ja fast klischeeartig, aber es ist so, wie es ist, muss man sagen.
Es ist so, wie es ist auch so, wenn ich was, wir hatten im September jetzt ein Fernsehen gemacht, dann sagen die Leute, ach, wie schön, mal mit dir zu arbeiten. Mhm. Wir kennen mich. Doch, wir sind mit dir aufgewachsen. Und dann freue ich mich.
Ach, das sagen die jungen Schauspielkollegen dann. Und wenn sie sagen, ich habe ein Fernsehen gemacht, heißt das, sie haben eine Fernsehrolle angenommen.
Ja.
Ja.
Ach so, ja.
Oder? Das ist so Berufsjargon, ne? Ich habe ein Fernsehen gemacht.
Aber ich mache nur noch, wenn meine Kinder vielleicht noch etwas dazu brauchen, rein monetär, sagen wir mal. Oder wenn ich Lust habe. Aber so, dass ich sage, ich muss jetzt, sonst, das mal, so ist es Gott sei Dank nicht mehr. Aber es ist das einzige Schöne mit 80.
Als Sie mit Harald Junke ein verrücktes Paar gemacht haben, ich glaube 1977 ist losgegangen, wenn ich mir jetzt nicht schwer mit den Jahreszahlen vertue. Haben Sie das in letzter Zeit mal wieder geguckt? Also ich finde das wunderbar, wenn man das heute guckt, das ist richtig schön aus der Zeit gefallen. So im Grunde abgefilmtes Boulevardtheater.
Ja.
Wunderbar.
Ja.
War Ihnen klar, dass das so erfolgreich werden würde? 20 Millionen Zuschauer haben da Folge für Folge zugeschaut.
Ja,
das
und sind immer Werte, wieder.
Das kriegt man heute nur eigentlich beim Fußball-WM-Endspiel noch irgendwie einigermaßen.
Ich bin Fußballfan, aber ich sage Ihnen nicht wem, weil Sie ja nicht aus meiner Gegend stammen.
Also dann, sagen wir mal, wenn Sie in Ismaning bei München zu Hause sind, werden es wahrscheinlich die 60er sein.
Ich habe zwei Fußballvereine. Wirklich.
Ja, die will ich jetzt aber hören.
Nö.
Nein?
Na, wen gibt es denn nur noch in München?
Den FC Bayern?
Ja.
Und der zweite?
1860.
Also doch?
Ja.
Aber man ist doch immer entweder für die Roten oder für die Blauen.
Nein, ich bin für beide.
Gut, haben wir auch das geklärt.
Na ja, klar, ich habe ja auch zwei Kinder. Denken Sie, ich lebe einen mehr als den anderen?
Gute Sichtweise.
Ja.
Okay, jetzt also nochmal zum
Und nur weil der eine vielleicht begabter ist oder der mir viel mehr macht oder so, kann ich nicht anders lieben. Ich liebe beide, kann doch sein. Sven's sowieso merken, dass ich meine Eigenart habe und dadurch eigentlich nicht viel unter Menschen gehe, sondern immer zu Hause mit meinem Hund. Der versteht mich und ich verstehe mich auch. So.
Ich werde das merken.
Vielleicht, weil meine Antworten immer ein bisschen herausgesonnen wird. Mhm.
Das macht die Sache unterhaltsam. Und ich habe mir ein bisschen was vorbereitet, das kann ich eigentlich wegschmeißen. Ja, ne?
Nein. Um Gottes Willen, wir müssen uns ja an irgendwas aufhängen.
Warum?
Nein, aber die Leute, die Menschen da. Ich glaube, das Publikum versteht mich schon irgendwie, was ich möchte. Und ich möchte nie schlecht.
Sie möchten nie schlecht.
Nein, ich möchte, dass es den. Ja, es ist dann, ich sag Ihnen schon, dass Sie ganz schön.
Ja.
Das ist meine Sprache und es gibt viele Menschen, die sie verstehen und wer sie nicht versteht, ist doch dann egal.
Und jetzt haben wir immer noch nicht richtig über Harald Junke geredet. Und
also Harald Junke.
Machen jetzt eine kleine Zäsur und tun das gleich in Leute mit Grit Böttcher hier in SWR 1 Rheinland-Pfalz. Also gleich definitiv Zusammenarbeit mit Harald Junke als Thema. Es sei denn, wir kommen vielleicht auch mit diversen Gedankensprüngen in eine ganz andere Richtung.
Ja.
Da haben Sie am Mikrofon rumgefummelt.
Macht ja nichts. Ich könnte ja sagen.
Sie oder so.
Haben nicht am Mikrofon fummeln.
Okay, gut.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben es gerade schon mal versucht. Jetzt gehen wir es richtig an. Über Harald Junke zu sprechen, über ein verrücktes Paar, den Straßenfeger aus den 70er Jahren, produziert von Wolfgang Rademann. Mhm. Und nochmal die Frage, war Ihnen klar, dass das so ein Knallererfolg werden würde mit diesen 20 also, Millionen Zuschauern, als es losging?
Harald und mir nicht so wie Rademann, der hat doch vieles, das Traumschiff und so.
Eigentlich, was der angefasst hat, wurde zu Gold.
Ja, ja. Genau. Und der hat Hamburg das erste Mal aufgezeichnet und die Leute waren beim ersten Mal, wow, die waren weg. Mhm. Obwohl wir beide, also Junke ja nicht so sehr als ich leide ja so sehr an Lampenfieber. Ich bin mit dem Gärtchen Bauer, dem Redakteur, da hinter der Bühne, also hinter den Aufzeichnungen, hinter den Kulissen hin und her gelaufen. Das mache ich übrigens immer vor einer.
Auch heute noch. Haben Sie immer noch Lampenfieber?
Ja, das geht nie. Es ist schon besser.
Senta Berger hat mir erzählt, das würde sogar im Alter noch schlimmer als in der Jugend.
Schlimmer nicht, aber es ist schon noch gewaltig, wenn man bedenkt, wie gewaltig es war. Also hin und her. Das Schönste war an diesem Lampenfieber, man hat mindestens 5 Kilo abgenommen. Also man hatte dann eine wunderbare Figur.
Okay.
Oder war manchmal zu dünn. Also der ist mit mir auf und ab gegangen und dann war das ein solcher Erfolg. Und dann hat er gesagt, wir machen das weiter. Das wird gut. Also der wusste, dass das was sein könnte.
Und dann waren Sie im Grunde genommen, ich meine, Sie waren ja vorher auch schon bekannt, aber mit einem Mal wirklich deutschlandweit ein Superstar.
Ich weiß noch, in Gelsenkirchen, das neben unserem Hotel ein Kaufhaus war und ich brauchte was. Ich bin nicht durchgekommen. Ich konnte nirgends mehr reingehen. Bruno Dietrich hat eingekauft und Wengefeld ist mit mir zum Essen gegangen, um abzuschirmen. Ja. Und während der einzelnen Sketche, da musste man sich ja umziehen. Also ich habe mir manchmal Watte Watte war zu fusselig, ein Kleenex in die Backen gemacht, damit ich dick bin. Oder je nachdem, oben oder unten, immer verschiedene Gesichter gemacht und ausgestopft, damit man mal dick war und also oder Birnenfigur hatte. Das war toll. Und während wir umzogen, es musste natürlich genauso schnell gehen, haben die unten ein bisschen Musik gehört, die Leute, und wurden mit jedem Mal animierter. Und die freuten sich dann immer schon, wenn es wieder aufging, der Vorhang, und die Leute uns völlig anders sahen. Also dass das plötzlich, wir haben sie gerade als Dicke gesehen und plötzlich, ich weiß noch, wie es war, als ich als Schöne kam, also als wunderschöne Frau, hatte ich eine, so Marilyn Monroe mit Büstenhalter, ganz riesig und eine Taille und so. Da haben sie wow gemacht. Also dass diese verschiedenen Figuren, aber das waren nicht nur die Kleidung und das Make-up, sondern wir sind, Harald wie ich, wir sind in diese manchmal doch etwas plakativen Texte, sind wir hineingeschlüpft und haben eigentlich außer der Maske und der Kostüme immer Menschen hineingepackt. Also dass immer nicht nur so eine Übertreibung kam von einem Menschen, sondern es war ein Mensch. Bisschen, wo man sagt, na, der ist ja, aber immerhin waren es Menschen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wenn man die Biografie Auf ein Lächeln liest, geht es erstmal um gar nicht lächelgeeignete Zeiten, nämlich ziemlich harte Nachkriegsjahre. Dann kommen in der Jugend erste erfreuliche Dinge wie der erste Ballettunterricht, erste Bühnenerfahrungen, aber auch das Erleiden einer Vergewaltigung. Was können Sie, Frau Böttcher, Menschen aus Ihren ja auch zahlreich erlittenen Tiefpunkten und Verletzungen mitgeben, dass solche Erfahrungen dann trotzdem wie bei Ihnen eine positive Richtung münden?
Ja, da muss die seelische Verdauung stimmen. Also wenn du was erlebst, also das war schon arg. Also das war schon arg, ja.
Was heißt denn seelische Verdauung? Also heute würde man sagen, irgendwie lass es raus. Ja? Sie haben aber mehr oder weniger auch durchs Elternhaus eher so mitbekommen, trag's nicht so raus und weine allenfalls für dich, wenn überhaupt.
Ja, wenn überhaupt, ja. Ja, wenn schon, weil ich habe mein weißes Zimmer zu Hause. Ich habe ein wunderschönes Wohnzimmer. Wunderschön, finde ich. Und ich würde es auch nicht ändern, auch heute noch nicht. Aber ich bin immer im weißen Zimmer. Da ist mein Fernseher, mein Hund hat ein schönes Plätzchen. Und da heule ich manchmal, weil ich Fernsehen sehe und mich auch besonders heulen muss, für wenn etwas ganz gut geht. Ich liebe Happy Ends. Da heule ich. Ja, jetzt bin ich davon abgekommen. Sie haben heute keine gute Gesprächspartnerin, glaube ich.
Bin anderer Meinung. Bisher läuft es prima. Ja. Sie waren von der seelischen
Verdauung
abgekommen. Von der Seele,
ja. Also man muss es durch viel Disziplin, muss man das in den Griff kriegen. Das Ganze. Das ist zwar sehr schwer, aber Disziplin ist erlernbar. Und ich habe es durch die Flucht, die wir hatten vom Sudetenland nach Hause,
nach Berlin, wo Sie aufgewachsen sind, Berlin-Spandau.
Ja.
Hat die Tatsache, dass Ihr Vater Berufssoldat war, damit zu tun, diese Disziplin-Affinität, die Sie haben?
Nee, das wusste ich damals. Die fing ja schon an damals. Ich glaube, ich nehme sehr viel Rücksicht. Rücksicht. Ich sage auch meistens, meine Macke ist, Mitleid zu haben mit jemandem. Also als ich mein erstes Auto hatte, da haben mir die Leute an der Bushaltestelle leid getan, dass die keins hatten. Das ist natürlich albern und blöd. Das habe ich mir dann auch ein bisschen abgewöhnt. Aber wenn ich nicht so sehr dieses Mitleid oder mit den Köpfen anderer Menschen denken würde, würde ich sagen, wir müssen aufhören. Mein Hirn will heute nicht. Das hat nur, eine Semmel heute früh gegessen. ich erzähle jetzt dauernd von mir. Ich habe es nur schon geschrieben und die Menschen lernen mich da schon kennen. Und als ich jetzt bin ich beide dabei, es selber mal zu lesen im Ganzen. Mhm. Und denke, oh weia, da habe ich ja wirklich, was ich sonst nicht so tue, preisgegeben.
Ja, ganz schön was rausgelassen.
Ja.
Über ihre Ehemänner, über ihre sonstigen Beziehungen. Sehr persönlich. Ja, sie hat noch zwei mindestens, oder?
Ja, Ehemänner. Ah ja, dann sind es ja doch Männer.
Ja. Habe ich richtig gelesen?
Ja.
Ja. Sehr intim. Sehr, also man ist da sehr nah bei ihnen dran.
Naja, das sollte ja eigentlich, ach, das sind immer so Sachen, die man, wenn man gesagt kriegt, schreibe doch über dein Leben. Und da habe ich das ja auch färben können, tönen in den schönsten Farben. Und die schlimmen Sachen, die hätten so sein können, dass man sagt, ach, die Arme, was die erlebt hat. Und jetzt habe ich da geschrieben und ich war fix und fertig am Ende des Buches. Und dachte, naja, schön, aber jetzt ist es vorbei. Und jetzt merke ich, es ist überhaupt noch nicht vorbei. Jetzt kommt es ja in den Verkauf. Und ich finde, im Ganzen müsste man noch sehen, auf die Sachen, die interessant sind mit Vergewaltigung oder die Fehlgeburten. Das ist natürlich interessanter, weil schöne Sachen sind nicht so interessant. Das merkt man auch an den, was man liest. Da kommt der Krieg mehr raus als der Frieden.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben viel Boulevardtheater gemacht, im Grunde genommen in den 60 Jahren, die Sie auf der Bühne stehen, zu einem großen, übergroßen Prozentsatz. Mhm. Und in Ihrem Buch, in Ihrer Autobiografie, liest man Dinge, die Sie da über sich selbst geschrieben haben, die im Grunde genommen einem vorkommen wie aus einem Boulevardtheater. Die könnte man als Boulevardtheaterautor gar nicht besser schreiben.
Ja, das stimmt.
Zum Beispiel das Kuddelmuddel mit Ehemann Nummer 1 und Ehemann Nummer 2. Ich habe gedacht, mich laust der Affe, mein lieber Schwan. Erzählen Sie mal, was haben Sie heute für eine Erinnerung daran?
Aber es war so. Das war auch mal dieses Mitleid haben mit dem, nachher, als ich schon wirklich entschieden war, da kam mir im Traum der Heinz mit ganz dünnen Beinen, die er gar nicht hatte.
Also Heinz Langer ist Ihr erster Ehemann. Der ist, glaube ich, 30 Jahre älter als Sie.
Gut 30 Jahre
älter. Der wollte Sie gar nicht heiraten. Der wollte einfach so mit Ihnen zusammenleben.
Nee.
Der ursprünglich.
Immer, ja, zusammenleben.
Er wollte keine Kinder haben, so rum war es.
Er wollte keine Kinder haben und wollte ganz und gar nicht keine Kinder. Und er wollte immer mit mir zusammen sein, bis an sein Lebensende. Aber er wollte nicht heiraten.
Und dann lernten Sie Ihren zweiten Mann kennen, den späteren zweiten Mann, Wolfgang. Große Liebe mit allem, was dazugehört und der Entschluss, es wird geheiratet. Also eigentlich wollten Sie Wolfgang heiraten, er wollte Sie heiraten, aber Sie waren im Grunde noch nicht ganz mental frei.
Nein, und dem habe ich es noch nicht gesagt und wusste ja, dass der also bis an sein Lebensende, das vielleicht früher gewesen wäre, als mein Leben.
Dann kommt Heinz mit ihrer Mutter, mit ihrer Schwester, glaube ich, mit sonstigen Angehörigen.
Ja, also organisiert er ist erst vorbeigefahren.
Ja, er organisiert einen Termin beim Standesamt, sie steigen tatsächlich ein, fahren mit.
Mit Heinz
und heiraten ihn. Was sie eigentlich gar nicht wollten und schon am nächsten Tag bereut haben. Das ist Boulevardtheater.
Ja.
Ja.
Aber so war es.
So war es.
Also nächsten Tag war es nicht, es waren schon ein paar Tage, aber nicht viele. Ich habe dem Wolfgang auch nicht gesagt, dass ich geheiratet habe, sondern und ich war in der Badewanne, kam er rein, na, ich bin wieder da. Der hatte auch außerhalb zu tun und sagt, ja, ich bin gleich fertig, komme, wie schön, dass du da und so. Und dann ist er nochmal ins Wohnzimmer gegangen, hat die Bilder gesehen.
Die Hochzeitsbilder mit dem ersten Mann.
Ja. Und kam zurück ins Bad und guckte mich an. Und ich habe gesehen, der hat die Bilder gesehen. Und da hat er sich dann an den Badewannenrand gesetzt und sagt, wir heiraten trotzdem. Und ich wusste ja. Aber wie es dann auseinanderging und wie dann doch. Aber der Heinz und ich waren bis ich, weiß ich, 60 war oder so, bis zu seinem Tod waren wir befreundet, richtig gut befreundet.
Apropos Tod, Ihr zweiter Mann, Ihre große Liebe Wolfgang, ist nach wenigen Jahren dann an Krebs gestorben.
Ja, mit 42, mit 43.
Kein Alter, definitiv.
Nein.
Und wenige Jahre später hatten Sie dann wieder im Grunde eine boulevardmäßige Szene, die Sie im Buch beschreiben. Dass Sie schon vergessen, da bemühen sich zwei Männer gleichzeitig um Sie und Sie lassen sich da auch gut gehen bei. Sie gucken mich jetzt an, als wäre es völlig neu für Sie.
Ja, ich habe das Buch noch nicht ganz durch.
Also, Sie haben es aber schon selbst geschrieben.
Ja, ja. Mhm. Nein, geschrieben hat es die Frau Schramm. Mhm. Aber ich habe alles selber erzählt. Das ist ja das, die Krux.
Frau Böttcher, ich empfehle Ihnen das Buch Auf ein Lächeln von Grit Böttcher mit Co-Autorin Renate Schramm.
Ja.
Da steht eine Menge über ihr Leben drin. Das soll sie mal lesen.
Ja, ich werde es auch. Vielleicht hätte man, wie gesagt, ein bisschen mehr Übertreibung reinmachen. Aber ist es nicht. Es ist so, wie ich es quatsche und wie ich es rede und wie ich es meine. Und Menschen, die mich gerne sehen im Bild oder auf der Bühne, die haben dann schon ein bisschen echte Grit da drin.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Sie waren mit Harald Junke ein verrücktes Paar mit unglaublichem Erfolg im Fernsehen vor rund 40 Jahren. Und sie waren eben privat relativ eng verbunden. Wir alle haben noch die Schlagzeilen von Harald Junkes Alkoholexzessen im Kopf, erinnern uns aber auch an seine geniale Art, Entertainer zu sein, Lebensfreude auszustrahlen, quasi aus allen Körperporen. Wie haben Sie die Zusammenarbeit unter diesen Vorzeichen mit Harald Junke erlebt, Frau Böttcher?
Ja, die Alkoholkrankheit war diese Phasenkrankheit, ja, phasenweise. Denn ich weiß noch, dass er bei den Proben manchmal aus der Kantine kam, man hat so ein bisschen einen kleinen Piccolo gerochen, aber da war nichts. Es kam dann später vielleicht und mal so. Und die habe ich ja auch erlebt. Wir haben ein Stück zusammengespielt auf der Bühne und er kam nicht. Ach Gott. Aber das Zusammenarbeiten mit ihm war super klasse. Wir haben ja doch immer dieses Sketch oder sowas, wir durften uns die Typen, die ich vorhin erklärt habe, aussuchen. Das haben wir uns ausgesucht, wer was ist. Mal eine dicke, eine dünne. Und das hat Spaß gemacht. Und wenn der eine mal gehangen hat, also wenn der mit dem Text so ein bisschen auseinander wurde und es bestimmt nicht das Stichwort gekommen wäre, dann sah man das am Auge ein bisschen. So, und dann der andere war gefasst drauf bei beiden. Mhm. Da war der andere drauf gefasst und dachte, jetzt ist möglicherweise eine kleine Gleisverschiebung. Und wir waren Yin und Yang, ein Ganzes.
Sie haben sie aber auch privat gut verstanden.
Ja.
Oder sogar sehr aber gut verstanden. Ich will Ihnen nichts andichten, aber
Sie können auch da nichts andichten, ja. Da war auch nichts.
Ja.
Wir waren wirklich so und die haben auch 3 Wochen mal, er mit seiner Frau in der Wohnung, wo jetzt meine Tochter wohnt im Haus, da haben die mal gewohnt zu einer Spielzeit. Ich war gar nicht da, meine Mutter hat nur gesagt, du, jetzt ist er mal runtergekommen, die Susanne, und hat gesagt, ich soll sie retten, er hat getrunken. Mhm. Also, wir verstanden uns trotzdem gut. Es muss ja nicht immer eine sexuelle Liebessache sein, sondern wenn man einen Menschen mag und bewundert, was der kann an Dingen, dann nein. Also das bin ich jedenfalls nicht, vielleicht seitdem
damals. Ihr erster Mann, Dr. Heinz Langer, hat oder ist da sozusagen Urheber einer wunderbaren Anekdote in Ihrem Buch. Da haben Sie sich mit Harald Junke getroffen.
Ach das?
Ja.
Ja, ja. Ja, nachdem ich gespielt habe, dieses Swedish, habe ich es gespielt ins Bett. Und das ist mein erstes Stück gewesen. ja, also ich spielte das Stück und die Leute und auch die Presse hat gedacht, ich bin schwedisch. Hinterher ist man auch noch immer hingegangen und haben gesagt, also habe ich auch Rademann, wie gesagt, kennengelernt, die dann mit einem gesprochen haben. Und der Junke, der hat das auch gesagt, wollen wir nicht mal zusammen essen gehen und so. Und das, nein. Und dann habe ich das dem Heinz gesagt. Und der Heinz hat gesagt, du, der ist berühmt. Der kennt vielleicht Leute, der wollte unbedingt, dass ich berühmt werde. Mhm. Der kennt Leute und geh doch mal mit ihm aus. Sind wir ausgegangen und haben hinterher, also zwar nach dem Spiel, sagen wir mal 21:45 war das Stück aus. Dann sind wir gegenüber in diese Tanzbar, waren andere als heute, sowas. Und um 12 kam ein Ober und hat einen Zettel gebracht. Ich sehe den Abend als beendet an, kam da. Habe ich ihm gezeigt, dem Junke, und dann haben wir sehr gelacht.
Also der Zettel kam von Ihrem Mann?
Ja. Ja,
dem fast 30 Jahre älteren Dr. Langer?
Ja.
War offenbar eifersüchtig oder irgendwie?
Anscheinend, ja. Er hat gesagt, das ist wichtig für die Kleine. Die
aber
soll,
bitte schön,
aber
mehr nicht,
jetzt ist gut, genau.
Ja.
Und seitdem, wir haben bis er noch reden konnte miteinander, wir reden konnten miteinander, hat er zum Schluss immer gesagt, nicht auf Wiedersehen, danke, Servus, sondern ich sehe das den Abend als beendet an. Das war ein Schlagwort geworden, bis zum Schluss.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ich habe folgendes Experiment jetzt mit Ihnen vor. Sie haben ja mit zahllosen, unglaublich bekannten Menschen entweder zusammengearbeitet oder sie auf sonstige Art und Weise kennengelernt. Also in Ihrem Buch kommt ein Prominenter nach dem nächsten. Unter anderem haben Sie Tennis gelernt bei einem gewissen Dieter Wedel, lese ich da. Ist es der Dieter Wedel?
Der Dieter Wedel.
Tennislehrer in Berlin.
Und
okay.
Er war Student.
Also Sie
und
haben da nichts weiter darüber geschrieben, außer mein Tennislehrer hieß Dieter Wedel.
Ja, stimmt.
Zufall sein
und
können.
Und der hat mir, als er schon irre berühmt war und ich auch da etwas schon aufzuweisen hatte, da hat er mir mal gesagt, wissen Sie, dass ich Ihnen Tennis beigebracht habe? Und der hat es mir, glaube ich, ganz gut beigebracht.
Gut. Ja. Danach hat er schlechte Schlagzeilen gemacht. Verschiedene Schauspielerinnen haben ihm vorgeworfen, sich, sagen wir mal, sexuell daneben genommen zu haben. War das in Ihrer Karriere eigentlich mal ein Thema, was heute unter MeToo zusammengefasst
wird? Nee, und das MeToo wird jetzt langsam zu stark. Also das ist ja, ich habe mich eben von jemandem verabschiedet und der hat hier meine beiden Schultern gefasst und wie schön. Oh, da kann ich doch nicht sagen, es ist sexuelle Belästigung. Das kann man nicht sagen. Heute wird's übertrieben. Der hat auch mal anrufen lassen bei mir. Er will den großen Bellheim drehen, der Wedel. Und war auch bei mir zu Hause, weil ich gerade meine Finanzsachen da hatte. Der hat nichts, nicht einen Tick gemacht. Körperlich oder sowas. Er hat nur gesagt, na, vielleicht arbeiten wir mal miteinander. Und da habe ich gesagt, nein, um Gottes Willen, ich habe gehört. Aber ich habe gehört, nichts sexuell oder sowas, sondern dass er manchmal die Nerven verloren hat. Mhm. Aber das macht mein Sohn manchmal auch. Der verliert auch manchmal die Nerven. Und ich weiß, ein lieber Kerl und der ist nach 10 Minuten vergessen.
So, und jetzt kommen die Prominenten, die anderen, außer die der Wedel. Und ich darf Sie bitten, dass Sie zu jedem Prominenten nur einen einzigen Satz sagen, was ihn gerade ins Hirn schießt. Da bin ich gespannt. Heinz Rühmann.
Ach das. Ich hatte Glück, dass er mich mochte. Soll ich weiter? Ich soll einen Satz sagen.
Na, sagen Sie zwei.
2,5. Mhm. Gut. Er ist ein schwieriger Kerl gewesen beim Drehen. Aber mich mochte er. Ich hatte das Glück, dass er mich mochte. Und hat mir vor den Leuten auch immer einen Handkuss gegeben.
Louis Armstrong,
ich liebe die Musik, jetzt noch mehr, nachdem er also bei uns zum Abendessen war, also jedenfalls war, nicht gegessen hat, aber war mit seiner Frau, entzückend die Frau.
Wie, Sie haben gekocht, er hat nichts gegessen, hat ziemlich geschmeckt?
Nein, ich kann es verstehen. Ich habe ja, wie gesagt, heute auch noch nichts.
Ach so.
Ja, und wenn man aufgeregt ist oder gearbeitet hat und hinterher noch im Gym ist, kannst nicht sofort essen.
Romy Schneider.
Ja, da haben wir gespielt in Berlin ein Stück über Silvester. Und die stand neben mir, weil zwischen 11:45 und nach 12 ist man in der Pause des Stückes rausgegangen. Halleluja, frohes neues Jahr und so. Und da stand sie neben mir und was machst du denn heute? Und da sagt sie, komm zu uns. Dann bin ich also abends mit zu denen, die war verheiratet mit dem Harry Mein, entzückende Frau, und er war nicht sehr nett zu ihr. So barsch, dass er mir leid tat, und ich bin dann auch ziemlich gegangen, weil ich am nächsten Tag ja wieder spielen musste. Also sehr lange war ich nicht, aber ich habe sie als ganz liebe Person kennengelernt.
Waren 5 Sätze über Romy Schneider, aber sehr interessant. Dankeschön dafür.
6 Sätze waren es sogar.
Haben Sie mitgezählt?
Nee, aber ich habe mich gehört.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben letztes Jahr eine Situation erlebt, da sind Sie dem Tod einigermaßen knapp von der Schippe gesprungen. Ein geweitetes
Bauchaneurysma.
Aneurysma.
Ja, ein Bauch, ziemlich
groß. Hat das Überleben dieser gefährlichen Situation Ihr Leben verändert?
Nur ein bisschen. Also ich bewege mich schon, also ich gehe mit meinem Hund, weil Bewegung ist so wichtig. Und dann mache ich so ein bisschen, also gestern war ich faul, da habe ich den Föhn schon gemerkt. Und dann bewege ich mich, aber das Einzige, was ich nicht mache, ist Bauch. Da habe ich ein bisschen Angst, weil dieses Y da drin steckt, dieses komische.
Womit y die, heißt, das ist y so ein heißt, Ersatzgefäß. Das ist,
ja, okay. So ein, was die Bauchader lang geht, vom Magen her, so großes Ding. Ja. Und dann ein Y nach unten wird, wo es in die Beinvenen geht.
Ah,
ja?
Okay.
Da habe ich jetzt was Feines drin. Ich bin also Aber man sieht es nicht im, wenn man durch die Kontrolle geht am Flughafen, sieht man nicht.
Okay, blöd, können Sie es von außen ertasten?
Nein.
Also ist quasi.
Denke ich, darum habe ich. Ich habe da auch nicht sehr viel Sport mehr gemacht, dadurch mit Bauch und so. Mhm. Und jetzt könnte ich es gar nicht ertasten, weil da ein bisschen Fett drüber ist. Aber nicht viel, oder?
Nö. Und, absolut. Und vor allem wunderbar, wenn man vor allem auch in Ihrem Buch liest, dass Sie früher immer zu dünn waren. Und Leute gedacht haben, Sie seien magersüchtig. Und jetzt ist ja alles gut.
Ja.
Sie haben mit dieser Operation dann auch kürzer getreten beruflich. Schreiben in Ihrem Buch, dass Sie sich wünschen würden, ich formuliere es mit meinen Worten, dass jetzt mal wieder so eine richtig schöne, gescheite Serie auf Sie zukäme.
Ja, und wenn auch ein, meinetwegen eine Telenovela, weil ich sehe Serien sehr gern, weil das mit der Zeit meine Verwandten werden. Das sind meine Verwandten, die ich sehe. Ich kenne sie nicht, rede auch nicht damit, aber sie werden es, weil ich sie viel sehe. Denn im Leben, in diesem Alter, wie ich bin, verliert man viele, nicht mal Verwandte, aber auch Freunde und so. Oder als ich mal in Afrika war, gedreht habe und habe die gelben, so eine gelben Figuren, Marge und
Simpsons.
Ja. Die mein Sohn liebt, die er heute noch sieht. Und die Simpsons, die habe ich in Südafrika gesehen. Guck mal, da sind sie, meine Verwandten.
Ja. Ich drücke die Daumen, dass gute Rollen für Sie da sind und dass wir Sie noch möglichst lange...
Oder ich lange gesund bleibe. Und
davon ab.
Sie auch und die Zuschauer auch, bitte.
Genau. Und zum Schluss von Leute ist traditionell Geschenkezeit.
Ui.
Und dafür greife ich in meinen Rucksack. Das hier ist ein Boulot-Baguette Ihrer Lieblingsbäckerei in München, wo wir diese Sendung aufgezeichnet haben.
Ah.
Ne? Und dazu kommt, und jetzt wird es richtig interessant...
Woher wissen
Sie dazu kommt
denn das?
500 Gramm Rinder-Tatar. Und die werden Sie heute Abend verspeisen.
Ja.
Auf der Couch.
Im weißen Zimmer.
Im weißen Zimmer, im Angesprochenen.
Mit meinem Hündlein.
Ich wollte gerade sagen, der Hund ist mit.
Der isst immer mit, aber da darf er auch essen.
Und woher weiß ich das?
Na?
Na, sage ich Ihnen nicht. Tatar und Baguette, der Hund ist mit. Ich wünsche guten Appetit und freue mich, dass Sie
heute was, das ist ja lustig. Ja, aber wer erzählt sowas? Das kann nur aus meinem Haus sein. Oder ein von meinen, man hat ja soziale Verbindungen, wenn man einen Hund hat. Mhm. Und die gehen natürlich, egal, bei Wind und Wetter müssen wir raus.
Und Journalisten verraten ihre Quellen nicht.
Naja, aber Sie sind ja jetzt ein Freund.
Dann sage ich es Ihnen.
Ja.
Tristan, Ihr Sohn.
Nee.
Doch. Herzlichen Dank, dass Sie Leute waren. Es hat viel Spaß gemacht.
Ja,
alles Gute,
danke. Das war toll.